Manchmal wird es erst schlechter, bevor es besser wird. Also man muss absteigen, um aufsteigen zu können, könnte man auch sagen. Oder manchmal beginnt es alles mit einer großen Enttäuschung. Und so ist es auch bei den beiden passiert. Die sind noch völlig im Karfreitagsmodus. Die waren ergriffen von Jesus, die waren völlig begeistert. Die hatten ihre ganze Hoffnung auf diesen Jesus gesetzt. Sie haben ihr altes Leben in den Papierkorb getan, weggepackt und sind neu aufgebrochen. Wollten mit Jesus die Welt verändern und waren der Überzeugung, dass Jesus die Welt verändert. Und irgendwie gepackt von dieser Hoffnung und getrieben, machten sie sich auf und sie gingen immer mehr Schritte in Richtung Jesus und sie merkten, es bestätigte sich. Eins nach dem anderen. Das ist nicht irgendwie so eine Totgeburt, sondern das stimmt irgendwie wirklich. Und dann kommt diese Nacht- und Nebelaktion. Da irgendwie zwischen Donnerstag und Freitag. Jesus wird gepackt, eingesackt, verhaftet, in einem Schauprozess abgeurteilt, sofort hingerichtet und zack, alles ist weg. Sofort. Eine Riesenenttäuschung ist da. Und es ist so ein richtiger Traum zerplatzt, wie wenn du mit der Nadel in so einen Luftballon, mit einem Knall ist alles weg. Und das ist mein erster Punkt. Heute geht es ja um Ergriffen von Jesus. Der erste Punkt ist die Kraft der Enttäuschung. Die Kraft der Enttäuschung. Es gibt Situationen im Leben, wo du wirklich tief enttäuscht wirst. Und ich rede jetzt nicht von so Situationen, wo du irgendwie genau eigentlich schon vorher wusstest, das war eigentlich so eine unrealistische Hoffnung. Naja gut, ne, ich habe mal für 3 Euro Lotto gespielt, da ich nicht gewinne. Da knappst man nicht 30 Jahre dran. Ja? Aber hier war es anders, hier war es tiefer. Hier war es ein wirklicher Lebenstraum, der zerplatzt. Und vielleicht kennst du so Momente oder hast so eine Erfahrung auch schon mal gemacht, dass du dich aufgemacht hast in einer Hoffnung, die dein Leben bestimmt hat und mit einem Mal ist der Weg zu Ende. Es ist so eine Absperrung und dahinter ein Abgrund. Und dann probierst du irgendwie so, um diese Absperrung drumherum zu kommen, aber da ist halt dieser Abgrund, da geht nichts. Mit einem Mal ist alles vorbei. Diese Enttäuschung, wenn Hoffnung zerbricht, wenn ein Traum zerplatzt, das passiert zum Beispiel, wenn du eine Beziehung hattest, wo du dachtest, die hält ein Leben lang. Und dann auf einmal aus dem Nichts ist die zerbrochen. Und dann gibt es ja so diese aufbauenden Freunde, die dann kommen und meinen, ja, die war ja schon immer irgendwie komisch, wo man sich ja denkt, ja danke, was ist das denn jetzt für ein aufbauender Satz? Ne? Oder andere Mütter haben auch schöne Töchter. Und du merkst, ich ziehe das alles nicht raus, sondern ich drücke das eher mehr in die Enttäuschung rein. Und du weißt auch, du kannst jetzt auch nicht versuchen, irgendwie so rechts und links dir eine neue Hoffnung zu suchen, weil du weißt, das ist alles nur so eine Strohfeuerhoffnung, die macht es nachher schlimmer. Wenn wir enttäuscht werden, passiert etwas mit unserem Herzen. Und zwar das, was vorher noch so wohlgerichtet auf die Hoffnung, die wir hatten, ausgerichtet war. Wo alles noch so irgendwie in Ordnung war, im wahrsten Sinne des Wortes. Da ist jetzt Chaos. Da ist so einmal mit so einem richtig fetten Holzlöffel im Herzen rumgerührt worden und die Dinge fliegen alle durcheinander. Die Enttäuschung ist groß bei den beiden am ersten Ostermorgen. Und es ist zwar schon Ostern, der Herr ist schon auferstanden und eigentlich ist alles gut, sogar viel besser als die Hoffnung, die sie vorher hatten, aber sie sehen das nicht, weil sie noch im Karfreitagsmodus sind, weil sie sich an dieser Enttäuschung irgendwie festmachen. Und es gibt diesen, ja wie soll man sagen, diesen Schatten der Enttäuschung, der sich auf das Herz legt. Und wenn der einmal sich draufgelegt hat, dann bestimmt der deinen Blick. Dann bestimmt der deinen Blick. Dann ist irgendwie alles durch diese Enttäuschung gefärbt. Dieser Schatten färbt alles, was du hast. Und es sorgt dafür, dass du Angst hast, nochmal neu aufzubrechen. Weil dann innerlich dieses Gefühl kommt, ich habe das schon mal gemacht. Und es endete mit einer Enttäuschung. Das gibt es manchmal im Kleinen so in Gemeinden. Wenn du sagst, lass doch mal einen Alpha-Kurs machen. Und dann gibt es so diesen einen, der sagt, das haben wir schon mal gemacht, das bringt nichts. Da ist dann die Enttäuschung, dass es mal nicht geklappt hat, da und die verhindert den Neuaufbruch. So ist es auch in unserem Leben manchmal. Und jetzt kommt das Skurrile oder das Abgründige dieses Schattens. Der hat nämlich ein gewisses Potenzial, eine Kraft. Nämlich die Kraft, dass du dich dort einrichtest, wie in einem gallischen Dorf, und überall nur die Römer siehst, die eigentlich nur Hoffnungsbringer sind, die du bekämpfen musst. Und der Zaubertrank, den du trinkst, du merkst gerade, ich rede gerade von Asterix, ja, der Zaubertrank, den du trinkst, ist die Verbitterung, die die Enttäuschung mitbringt. Und die hat das Potenzial, sich als Frustverbitterung richtig als Gift auszubreiten in deinem Herzen. Das verbittert dich einmal selbst und es sorgt dafür, dass du Jesus nicht mehr klar sehen kannst. Denn jetzt kommt ja was total Verrücktes. Die beiden reden ja so miteinander über all die Dinge, die waren, und reflektieren das mal. Die kannten Jesus ja sehr gut. Die wussten, er war ein großer Prophet. Die kannten all die mächtigen Taten, all die mächtigen Worte, die Jesus gemacht hat. Sie beschreiben nochmal ihre Hoffnung, dass Jesus hier politisch in Israel mal richtig aufräumt und so. Die kannten Jesus ziemlich gut. Und jetzt kommt er selber vorbeigelaufen als der Auferstandene. Und sie sehen ihn nicht. 100-mal die Stimme gehört, 1000-mal eine Predigt gehört, aber nichts passiert. Nichts. Sie erkennen ihn nicht. Ich kenne das so ein bisschen, ne? Wenn ich im Talar vorne stehe und dann begegne ich jemand bei uns in Brügge bei Lidl, und da gehe ich meistens ohne Talar hin, dann sagen die, ja, ich hätte sie gar nicht erkannt, ohne Talar. Ja? Aber wenn ich anfange zu reden, spätestens dann an der Stimme, kenne ich, kommt mir bekannt vor, bei denen ist das so tief, dass Jesus ja da ist, also der Weg von Jerusalem nach Emmaus, die Stadien, von denen wir gehört haben, das sind ungefähr 2 Stunden, der kommt denen und die reden 1,5 Stunden, sagen wir mal, ungefähr miteinander und sie erkennen ihn immer noch nicht. Übrigens, Jesus redet 1,5 Stunden über das AT, ne? Also auch, vielleicht kannst du es ja heute Nachmittag auch mal machen. Das ist schon eine ganz lohnensreiche Sache. Die reden miteinander, sie erkennen ihn immer noch nicht. Manche sagen deswegen, ja, das liegt daran, also so in Enttäuschung kannst du gar nicht sein, ja, das liegt irgendwie daran, dass Jesus wahrscheinlich einen anderen Leib hätte. Dass Jesus irgendwie anders aussah nach der Auferstehung. Nun ja, ob das so war oder nicht, lassen wir mal dahingestellt. Entscheidend ist aber doch, sie merken doch, dass ihr Herz brennt, wenn Jesus redet. Und sie merken doch, dass so wie dieser Typ, der da kommt, den sie nicht erkennen, irgendwie eine Ähnlichkeit hat zu dem Jesus, den sie vorher kannten. Zumindest im Geiste. Hoffentlich merkst du auch, dass das, was ich hier heute erzähle, im Geiste so ist, wie das, was hier sonst erzählt wird. Ja? Da müsste man doch merken, dass da irgendwie es um den gleichen Jesus geht, um den gleichen Messias geht. Und Jesus sagt ihnen das ja sogar. Aber sie kriegen das nicht mehr einsortiert. Genauso wie sie das nicht einsortiert kriegen, dass die Frauen kommen und sagen, ja, er ist auferstanden. Er ist auferstanden, wir haben Engel gesehen, er lebt. Die kriegen das nicht einsortiert. Wenn das Herz einmal so in Chaos gestürzt ist, der Schatten sich so tief drüber gelegt hat, dann können die großartigsten Infos, die dir eigentlich wieder Hoffnung geben könnten, kommen und du kriegst sie nicht mehr einsortiert. Die werden dann irritierend stehen gelassen. Stattdessen verkriechst du dich und es sorgt dafür, dass du den Blick nicht mehr frei auf Jesus heben kannst und ihn nicht mehr erkennst. Und dann lebst du im Karfreitagsmodus, obwohl Ostern schon längst passiert ist. Und vielleicht geht dir das ja so. Du sitzt hier heute und irgendwie dein Inneres ist zerfressen von Enttäuschung. In manchen Bereichen macht sich Verbitterung breit. Und irgendwie diese Klarheit, die du mal hattest mit Jesus, die ist nicht da. Da hat die Kraft der Enttäuschung schon gewirkt, der Karfreitagsmodus. Aber Jesus ist heute hier und ergreift die Chance, dein Herz zu verändern. Weil der gleiche Jesus, der damals mit den beiden gelaufen ist, der ist ja heute durch den Heiligen Geist auch hier in Halfa. Das ist ja das Phänomenalste überhaupt, dass der Jesus der gleiche ist. Und deswegen lass uns den Ostermodus anschauen. Oder ich nenne es einfach mal mit dem zweiten Gedanken, die positive Enttäuschung. Die positive Enttäuschung. Mit der Enttäuschung ist das ja so eine Sache. Wir glauben, das Schlimmste, was du machen kannst, ist, wenn du mit anderen Menschen in Kontakt bist, gerade irgendwie in gemeindlichen Kreisen oder in familiären Kreisen, ist die zu enttäuschen. Ist die zu enttäuschen. Deswegen machen wir ja so Klamotten, wie dass wir Ja sagen, obwohl wir Nein meinen. Na, da ruft der Bruder und sagt, kannst du mir beim Umzug helfen? Du sagst, boah, nee, nicht schon wieder, ist der dritte Umzug in 3 Jahren. Na, hast gar keine Lust, aber kannst du ja nicht bringen, sonst ist der enttäuscht, der schmiert dir das dann beim Osterbraten so mit Soße obendrauf und kredenzt das und erzählt, auf dich kann man sie nicht verlassen, der geht nicht. Deswegen sage ich ja, obwohl ich keine Zeit habe, keine Lust habe und so weiter. Ihr kennt das. Wir sagen ja, obwohl wir Nein meinen, weil wir Angst haben zu enttäuschen. Das Interessante ist, dass das bei Jesus völlig anders ist. Jesus hat überhaupt gar kein Problem damit zu enttäuschen. Ganz im Gegenteil, man könnte sogar meinen, Jesus enttäuscht öfters mal bewusst. Nur mal so am Rande, diese Erwartung, die die beiden haben, dass Jesus jetzt kommt und politisch Israel wieder mal nach vorne bringt. We're gonna make Israel great again. So, das war so die Hoffnung, die die hatten. Die war gar nicht so ungewöhnlich im Jesuslager. Da gab es viele, die mit Jesus unterwegs waren und was uns heute irgendwie vorkommt, wie darum ging es doch gar nicht, ist doch völlig klar. Ne? Und jeder, der mal ein bisschen die Bibel liest, der merkt das auch. Das war aber damals völlig verbreitet in der Gemeinde. Die waren völlig der Überzeugung, oder nicht alle, aber doch einige, und zwar nicht wenige, dieser Jesus kommt und der räumt nochmal richtig auf. Selbst seine Jünger in Apostelgeschichte 1, kannst du das nachlesen, die merken, okay, Jesus hat sich jetzt eindeutig durch die Auferstehung als Messias geoutet, dann ist doch jetzt mal Zeit für ein neues Großreich Israel. Und Jesus sagt, ja, hat schon irgendwie was damit zu tun, aber das mache ich, wenn ich nochmal wiederkomme. Ja, da müsst ihr noch ein bisschen warten. Diese Hoffnung ist da und Jesus enttäuscht die. Jesus enttäuscht die. Die große Hoffnung, dass mit Jesus jetzt das so von Sieg zu Sieg weitergeht, ne? Irgendwie so, dass wir um Karfreitag drum rumkommen können, die enttäuscht Jesus auch. Jesus enttäuscht gerne. Vorhin gesagt, vieles beginnt mit einer Enttäuschung. Karfreitag ist vor Ostern. Jesus enttäuscht und das hat aber etwas Positives. Es gibt etwas Positives von Enttäuschung, nämlich nicht nur das Potenzial, dich verbittert zu machen, sondern dass eine Täuschung zu Ende geht. Eine Täuschung zu Ende geht. Da kommt das Wort Enttäuschung übrigens auch. Ne? Ende einer Täuschung. Enttäuschung. Und es zeigt, auf wie viel tote Gäule du eigentlich deine Hoffnung gesetzt hast. Man könnte auch sagen, Ostern ist die Enttäuschung der totgeweihten Hoffnung. Ostern ist die Enttäuschung der totgeweihten Hoffnung. Eine Täuschung geht zu Ende. Und das ist das Erste, was Jesus macht, wenn er kommt, auch in dein Leben, in dein Herz, was auch an Ostern passiert, dass Jesus eine Täuschung zu Ende bringt. Dir zeigt, wo du im Leben eigentlich falschen Hoffnungen nachgelaufen bist. Auch bei den beiden, wo sie Jesus eigentlich nur in einer Hoffnung nachgelaufen sind, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat. Und wenn Jesus dich enttäuscht, ist es immer, dass Jesus zeigt, du hast da dein Herz an eine Hoffnung gehangen, die der Realitätsbelastung nicht standhält. Eine Hoffnung, die letztlich eine Totgeburt ist, auch wenn sich das nicht so anfühlt, und die dich nicht zum Leben führt, sondern zum Tod. Petrus sagt das mal ganz interessant im ersten Petrusbrief in Kapitel 1, Vers 3. Durch die große Barmherzigkeit Gottes sind wir wiedergeboren worden zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Durch die Auferstehung Jesu von den Toten haben wir eine lebendige Hoffnung, die all die toten Hoffnungen unseres Lebens enttäuscht, enttarnt, sie jetzt Täuschung entlarvt. Und jetzt kommt's, das hört sich ja alles gut an. Aber wenn im Herz immer noch dieses ungerührte Chaos ist mit dem dunklen Schatten, dann ist das ja etwas, was nur ganz schwer zu fassen ist. Und wie geht Jesus eigentlich da rein? Wie schafft das Jesus, dass daraus aus dieser tiefen Enttäuschung des Herzens eine neue Ergriffenheit für ihn wird? Und das zeichnet der Text wunderbar, fast schon therapeutisch. Der kommt ja nicht mit so einer Couch unterm Arm dahin und sagt, Jungs, legt euch da mal hin und dann ordnen wir mal euer Leben. So. Und dann, ihr habt ja alles schon so irgendwie miteinander besprochen und dann sortiere ich das nochmal irgendwie richtig, dass ihr irgendwie mit dem richtigen Blick da rausgeht. Sondern Jesus macht das anders. Und das Erste, was ich faszinierend finde, ist, Jesus nimmt sich die Zeit am allerersten Ostern und begegnet den beiden. Er nimmt sich die Zeit für die zwei. Er hätte jetzt übrigens auch die Chance nutzen können und so einmal so Auferstehung zu Pilatus, so tada, ja, das wäre doch vom Effekt her viel größer gewesen. Aber er nimmt sich die Zeit für die zwei. Er nimmt sich die Zeit für die zwei und er kommt selbst. Das heißt ja, am Ende ist dem Simon zuerst begegnet. Er hätte ja auch dem Simon sagen können, pass mal auf, lauf nochmal schnell nach Emmaus, ich bin dir jetzt begegnet und dann erzählst du den Zweien schon mal, was los ist und dann ordnest du mit denen das Leben und dann sind die erbaut, du bist erbaut, du hast ein Erfolgserlebnis, die haben ein Erfolgserlebnis, ist alles cool. Sondern Jesus kommt selbst. Und das zeigt, Jesus kommt selbst in die tiefsten Dunkelheiten deines Herzens hinein. Er kommt selbst in die tiefste Enttäuschung hinein, auch wenn du ihn noch nicht erkennst, auch wenn du das noch nicht spürst, noch nicht wahrnimmst, so wie die beiden. Er kommt selbst. Er macht sich auf den Weg zu dir. Auch wenn du da noch sitzt und denkst, alles ist dunkel, Jesus kommt. Ist so ein bisschen wie Weihnachten. Na, die Hirten, die sitzen da dunkel und Jesus kommt schon mal in den Stall. So, Jesus kommt selbst, das ist das Erste. Und das Weitere ist, er sortiert dann dein Herz. Und er hat dazu ein wunderbares Instrument mitgebracht. Während die Enttäuschung das Instrument war, dein Herz durcheinander zu rütteln, ist das Instrument, dein Herz neu zu ordnen, die Schrift. Die Schrift. Jesus fängt an und erklärt von der Schrift in anderthalb Stunden AT-Teaching, ja, was dort alles gesagt wird über ihn, über Tod, Auferstehung, was mit dem Messias passieren musste. Und das legt einen neuen roten Faden in das Herz der beiden hinein. Man könnte auch sagen, dass die sagen es ja nachher selber, das Herz fängt wieder Feuer. Es ist nicht mehr so traurig, so düster, sondern es passt, liegt ein Faden von Feuer in ihrem Herzen. Es ist noch nicht so, dass es völlig dazu führt, dass sie Jesus in der Herrlichkeit erkennen und alles wieder gut ist. So ist es ja auch oft nicht mit uns. Ne? Wenn die Enttäuschung sich ausgebreitet hat, dann ist ja nicht von jetzt auf gleich alles weg. Nur weil da einmal ein netter, erbaulicher Ostermorgen-Gottesdienst dabei war oder so. Ja? Sondern da ist erstmal nur ein Streifen, ein Faden gelegt. Aber dieser Faden hat das Potenzial, dein Herz neu zu ordnen. Das Geheimnis deines Herzens ist ja, du kannst die Dinge in deinem Herzen selber ordnen. Das Herz ordnet manchmal die Dinge selbst, das geht auch, oder Jesus ordnet die. Und irgendwie gibt es alles, was in deinem Leben so ist, hat von Gott her einen Platz vorgesehen in deinem Herzen, so wie es für dich gesund ist. Also es gibt für Gott selbst einen Platz im Herzen, wenn Jesus da auf diesem Thron in deinem Herzen sitzt, wo er sitzen sollte, dann ist alles gut, dann ordnen sich die Dinge auch oft selber. Und dein Job hat zum Beispiel ein Herzen, dein Ehepartner ein Herzen, einen Platz in deinem Herzen. Schräg wird es immer, wenn die Dinge sich im Herzen eines anderen Platzes bemächtigen oder du ihnen einen anderen Platz gibst. Also wenn dein Job zum Beispiel den Platz einnimmt, den Gott haben soll. Und wenn dein Ehepartner so den Platz bekommt, den irgendwie ein Hobby deiner Kindheit mal hatte, ja, dann wird es schräg. Dann wird es schräg. Und die Chance, dass die Dinge einen lebensbefruchtenden Charakter in deinem Herzen bekommen, passiert durch die Schrift. Indem du dich der Schrift aussetzt, indem du mit betendem Herzen und offener Bibel dich dahinsetzt und dir Zeit nimmst. Und dir Zeit nimmst und die Bibel als das, was es ist, als Wort Gottes zu dir sprechen lässt. Nicht als fromme Übung, also ist auch schon gut, sondern viel tiefer, indem du so damit umgehst, als würde Jesus leibhaftig gegenüber von dir sitzen und er wird diese Worte zu deinem Herzen sagen. Da wird es auch manchmal unangenehm. Ordnung schaffen ist immer unangenehm. Das kennst du vom Aufräumen zu Hause. Ist immer unangenehm. Aber das Ergebnis ist immer schön. Und so ist das auch, wenn Jesus dein Herz ordnet. Und Jesus legt diesen Faden durch diese Belehrung der Schrift in das Herz der beiden und sie lassen sich drauf ein. Ihr Herz brennt. Und dann passiert etwas ultimativ Spannendes. Nämlich das Spannende, dass Jesus so tut, als wolle er weitergehen. Die kommen irgendwann in Emmaus an. Rechts ist schon so das Restaurant, wo die hinwollen zum tänzernden Pony. Ja, da ist alles irgendwie wunderbar. Und Jesus tut so, als würde er einen anderen Weg gehen. Es ist interessant, dass Jesus manchmal Dinge tut, um so zu tun, als würde er sie tun. Ja? Und die Antwort, warum Jesus das macht, ist einfach. Jesus drückt dir das nicht auf. Er drückt dir sein Wirken nicht ins Herz mit aller Gewalt. Ja? Jesu Liebe ist so groß, dass er dir den Freiraum lässt, dass du dich öffnen oder verschließen darfst gegenüber seinem Wirken. Es gibt ja so manche Menschen, die glauben, weil Jesus von den Toten Ostern auferstanden ist, dass jetzt alle in den Himmel kommen, ob sie wollen oder nicht. Das wäre genauso, wie wenn ich zu meiner Frau sage, du darfst entscheiden, Schatz. Ich kaufe uns ein Haus, wir haben genug Geld. Stimmt nicht, aber theoretisch. Ja, wir haben genug Geld und dann kaufen wir uns ein Haus und verbringen den Rest unseres Lebens. Ob in Bremen oder Augsburg, du entscheidest. Und dann sagt die und sagt, ist egal, wie ich entscheide, ich habe das in Bremen schon gekauft. Ja? Das ist nicht Zeichen einer Liebesbeziehung. So eine Liebesbeziehung lässt immer den Freiraum zu sagen, du kannst auch gehen. Du kannst mich auch wegschicken. Auch wenn ich das nicht will. Ich will nicht, dass meine Frau mich wegschickt. Ja? Aber Zeichen von Liebe. Und es ist das Zeichen von Liebe, dass Jesus ihnen die Freiheit lässt, geht mit eurem, das, was jetzt in eurem Herzen ist, dem Chaos, das noch da ist, und dem Fädchen euren Weg weiter in den Gasthof, wie ihr wollt, oder ich komme halt mit. Ist an euch. Und die beiden sagen diesen wunderbaren Satz, bleibt doch bei uns. Bleibt doch bei uns. Sie merken, irgendwie wollen sie diesen Faden festmachen. Ja, wollen sich festmachen an diesem Faden, wollen ihn ergreifen, wollen gucken, was daraus noch wird. Ja, und dann gehen sie dahin und sie kommen in diesen Gasthof mit Jesus. Und Jesus bricht das Brot und er verschwindet. Und dann sind die Philosophien, die noch kurz, was eigentlich passiert ist, und rennen zurück nach Jerusalem, die 2 Stunden zurück, wahrscheinlich waren sie ein bisschen schneller, und wollen es den Jüngern erzählen, die Vision, die sie da hatten, die Version, die sie hatten, besser gesagt. Ja. Und sie sind da und Jesus war aber auch schon da und ist dem Simon erschienen. Irgendwie schafft es Jesus in kürzester Zeit, an dem Tag an mehreren Orten zu sein. Und das ist schon verrückt. Das ist schon verrückt. Das wäre nochmal ein eigenes Thema wert, wie das mit dem Auferstandenen nach Ostern ist, wie das mit seinem Leib ist. Fakt ist, er ist aber leibhaftig da. Er lässt sich leibhaftig anfassen und es ist nicht einfach nur so eine Idee, nicht einfach nur eine Vision, sondern er ist wirklich da, als sie ihn erkennen. Das ist die positive Enttäuschung, die Jesus bringt. Und schließlich passiert daraus etwas, der Auferstandene verändert. Und das ist mein dritter Gedanke, der Auferstandene verändert. Zum einen passiert es schon so in Vorschüben, dass als sie auf dem Weg sind, ihr Herz brennt. Ihr Herz brennt. Und sie merken, im Herzen wird jetzt schon etwas anders, dadurch, dass dieser Jesus einfach nur spricht, ohne dass sie ihn schon in der Tiefe erkennen. Und das ist etwas so Beruhigendes, dass ich Jesus nicht immer in der Tiefe erkennen muss, bis er mein Herz berührt, sondern dass das schon vorher passiert. Und diese Begegnung mit dem Auferstandenen, die dann kommt, wo sie dann erkennen, dass das Herz brannte, in diesem Restaurant, in diesem Café oder was auch immer das war, in diesem Gasthaus, diese Veränderung im Herzen hat eigentlich 2 große Auswirkungen. 2 große, die der Auferstandene selber bewirkt und die dazu führt, zu einer völligen neuen Ergriffenheit von ihm zu führen. Das erste ist, sie schauen auf den Weg ihres Lebens zurück. Sie schauen auf den Weg zurück und erkennen, wo Jesus da überall schon Fäden gelegt hat. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, ist es ja oft so, dass wir versuchen, Jesus, zeig uns den Weg für mein Leben. dass wir irgendwie darum ringen im Gebet, ja, in der Bibel, im Miteinander oder wie auch immer. Jesus, wo ist der Weg für mein Leben? Und wir beten und wir machen sonst was. Und manchmal spricht Jesus direkt und das ist wunderbar und das ist toll und er zeigt den Weg. Und dann ist es an uns, ihn auch zu gehen, auch wenn er manchmal etwas kostet. Und manchmal tut Jesus das nicht so, wie wir das gerne hätten. Und dann kannst du eigentlich nur nach bestem Wissen und Gewissen mit offener Bibel, offenem Herzen, gefalteten Händen einen Weg gehen. Und wenn du dann irgendwo mal stehen bleibst, mitten in deinem Leben oder am Ende deines Lebens oder irgendwo dazwischen oder wo auch immer und mal zurückschaust, dann passiert dieses Wunder, dass du oft irgendwo erkennst, da hat Jesus Fäden in dein Leben gelegt. Da hat er Spuren hinterlassen und irgendwie ergibt es das am Ende, dass es irgendwie doch gut war. So ein bisschen wie in der Josefsgeschichte. Der erlebt ganz viel Schlimmes und er sagt dann nachher auch seinen Brüdern und sagt, naja, ihr habt es ja böse mit mir gemeint, aber Gott hat es gut gemacht. Er kennt selbst in dem Schlechten irgendwie was drin und vieles in unserem Leben war ja gar nicht schlecht, wo wir Gott drin erkennen können. Du erkennst im Rückblick das Wirken Gottes auf deinem Lebensweg. Das ist das eine, das ist der Auferstandene verändert was, er ergreift dich, du ergreifst ihn und dann erkennst du den Weg. Und dann gibt es etwas Tieferes, etwas viel Tieferes, das auch noch passiert durch den Auferstandenen hier. Und zwar habe ich manchmal so das Gefühl, ich sage das mal bewusst ein bisschen vorsichtig, manchmal so das Gefühl, als dass es so sein könnte, dass wir dazu neigen, zu Gott eine Dienstleistungsbeziehung zu haben. Dienstleistungsbeziehung. Wir fragen ihn nach dem richtigen Weg für unser Leben und erhoffen, dass er spricht. Und dann bitten wir ihn darum und dann sagt er uns was und dann tun wir das. So, ja, wir geben eine Bestellung auf und dann kommt etwas und wir machen was damit. Und manchmal versuchen wir dann zu verhandeln, wenn das Bestellte uns nicht passt und tun so, als ob da irgendwo ein Retourschein drauf ist, dass wir das Paket zurückschicken können, ist aber selten so. Ja. Und dann versuchen wir damit umzugehen. So eine Dienstleistungsbeziehung. Und die drückt sich manchmal auch in der stillen Zeit aus. Nämlich dann, wenn unser Gebet hauptsächlich von Fürbitte geprägt ist. Dass wir möchten, dass Gott das und das und das und das und das noch tut. Das ist alles gut, also wenn du stille Zeit machst, wenn du betest, das ist gut, aber es ist nicht der Kern. Es ist nicht der Kern, sondern der Kern ist etwas anderes. Der Kern ist nicht, Gott hat einen Auftrag für dich, den tust du und dann darfst du ihn um etwas bitten oder andersrum, sondern der Kern ist, ihn wirklich zu erkennen. Ihn wirklich zu erkennen. Und das passiert ja, ich finde das so interessant, dass Jesus im Brotbrechen erkannt wird. Es gibt eine geheime Dimension des Abendmahls, wo du Jesus noch mal tiefer erkennst als gedacht. Interessant. Ja. Und Jesus gibt keinen Auftrag mit. Er gibt keinen Auftrag mit. Er sagt nicht, jetzt bin ich hier erkannt und jetzt müsst ihr das und das machen. Er wird übrigens auch nicht von den beiden erkannt, weil die ihn vorher darum gebeten hätten, zeige uns jetzt den Messias oder so. Ja. Sondern es passiert einfach, weil er sich als Person offenbart. Als Person offenbart. Und das, was der Auferstandene in uns verändert, in unserem Herzen verändert, und das ist manchmal eine Herausforderung, ist, dass das Größte nicht ist, den Weg mit Gott zu gehen, sondern der Weg, wohin du gehst, ist gar nicht so entscheidend, sondern dass du nah bei Gott bist. Und dass du ihn erkennst und er sich dir offenbart. Und dass das unsere größte Sehnsucht wird. Nicht das richtige Emmaus zu finden, nicht den richtigen Weg zu gehen, sondern dass es entscheidend ist, Jesus, ich möchte nah bei dir sein. Nichts ist so wichtig, was du für Gott tun kannst, wie nah bei ihm zu sein, hat Matthias Hoffmann immer wieder gesagt. Ja? Es geht darum, nah bei Gott zu sein. Und das ist das Geheimnis von Ostern. Da geht es nicht um irgendeinen Auftrag, da geht es nicht um irgendwie das, was passiert, sondern es geht um eine Person, um Jesus, die den Tod besiegt und dass du von ihr neu ergriffen wirst. Und dass du eine Sehnsucht danach kommst, ihn tiefer und mehr zu erkennen. Das ist das, was dein Herz neu zum Brennen bringt. Das ist das, was alles verändert, alles in dieser Welt verändert hat. Und es ist das, was den Kern des Lebens ausmacht. Jesus in der Tiefe neu zu erkennen. Und daraus kommt dann irgendwie alles. Dann wird auch Gemeindearbeit leichter, dann entsteht auch mehr Kraft in Gottesdiensten, in Gemeindeveranstaltungen, im eigenen Leben. Dann merken auf einmal die Leute, oh, das Herz brennt ja wirklich. Weil du kannst dem Herz das ja nicht befehlen. Du kannst ja nicht sagen, jetzt brenn mal. So. Genauso wie du nicht dem Kind sagen kannst, hab Spaß beim Müll rausbringen. So, das funktioniert nicht. Ja? Du kannst dem Herzen nichts befehlen, sondern es wird nur dann brennen, wenn du Jesus in der Tiefe erkennst und wenn du von ihm neu ergriffen wirst. Und vielleicht bist du heute hier und sagst, eigentlich möchte ich genau das. Oberflächlich denke ich eigentlich immer das und das und das und das ist mir wichtig, aber im Kern habe ich eine Sehnsucht danach, Jesus in der Tiefe zu erkennen, ihn tiefer zu ergreifen, von ihm ergriffen zu werden. Wenn das so ist, dann lade ich dich ein, dass du mit mir aufstehst und mit mir betest. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir kommen heute an diesem Morgen zu dir. Und du siehst all die Schatten, die sich über unser Herz gelegt haben. All die Enttäuschung, all den Frust, all das, was da ist. Ja, und es gehört zum Leben dazu, Enttäuschung zu erfahren. Und wir danken dir, dass du liebevoll unsere Herzen in deinen Händen hältst. Dass du da nicht durchrast, wie so ein 40-Tonner, sondern dass du wirklich ein guter, liebender Gott bist. Und deswegen halten wir dir das hin. All die Bereiche unseres Lebens. Und bitten dich, komm du mit deiner heilenden Kraft, mit deinem Geist, der dich aus den Toten herausgezogen hat. Und sprich du in die einzelnen Bereiche unseres Herzens. Jesus ist ja hier. Du kannst ihm das wirklich sagen. Also, wenn du da einen Bereich hast, wo du merkst, da bist du hoffnungslos, da bist du enttäuscht, bitte ihn darum, dass er mit seiner Auferstehungskraft dort hineinkommt. Und er hört dich. Er hört dich, er ist real. Jesus, so geben wir dir das alles hin und bitten dich, dass du kommst und dass wir dich tiefer erkennen. Heute im Hier und Jetzt, an diesem Morgen. Komm du mit deinem Geist, berühre du unsere Herzen neu und lass uns dich, den Auferstandenen, sehen, wie du bist. Heute, von jetzt an, bis in alle Ewigkeit. Nimm dir einige Augenblicke Zeit, und sprich zu deinem Herrn, er ist da, er hört dich. Und halt ihm dein Herz hin, vertraue darauf, er wird es gut machen.